NDR Info. Themen des Tages.
Die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland sind beendet. Diese Meldung, die kam schon kurz, nachdem sich die Delegationen gerade zusammengesetzt hatten. Wie ist das zu bewerten? Und warum ist es so schwer, Frieden zu erreichen? Dazu ein Interview mit einem Sicherheits- und Strategieforscher. Außerdem geht es um eine Partei, die seit der Bundestagswahl keine große Rolle mehr spielt und die sich nun auf ihrem zweitägigen Parteitag für einen Neuanfang aufstellen will, auf dem FDP-Chef Lindner heute seine letzte Rede gehalten hat.
Die FDP ist die einzige liberale Partei in Deutschland. Wir sollten niemals unseren Standort von anderen abhängig machen, sondern nur von eigenen Überzeugungen. Die Zukunft der FDP liegt in der Erneuerung aus ihrer eigenen großartigen Tradition.
Und das liegt jetzt nicht mehr in seinen Händen. Christian Lindner hatte ja schon direkt nach der Wahlpleite im Februar seinen Rücktritt als FDP-Chef und auch insgesamt seinen Rückzug aus der Politik erklärt. Jetzt müssen sich die Liberalen ohne ihn neu aufstellen, der viele Jahre lang das Gesicht der FDP war. Wie sie das machen wollen, hören wir später und dazu dann auch ein Kommentar. Diese Gespräche, die zogen sich durch die ganze Woche. Denn nachdem Russlands Präsident Putin direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen hatte, ging das diplomatische Hickhack los. Am Ende saßen dann heute, einen Tag später als geplant, eine ukrainische und eine russische Delegation in Istanbul am Verhandlungstisch mit der Türkei als Vermittler. Aber die Diskussion darüber, wer nun miteinander sprechen wird, die dauerte länger als die Gespräche selbst. Nach knapp 2 Stunden waren sie schon wieder beendet, die Gespräche. Die Reaktionen der Menschen in der Ukraine, das alles wollen wir jetzt einsortieren in den Themen des Tages mit Janine Albrecht. Hallo. Und zunächst fasst unser Korrespondent Björn Blaschke zusammen, was über diese schnell beendeten Gespräche bekannt ist.
Ein buddhistischer Mönch aus Japan trommelt am Dolmabahçe Palast in Istanbul am Goldenen Horn. Ein Anbau dient als Präsidialgebäude, Ort der ersten direkten ukrainisch-russischen Gespräche seit mehr als 3 Jahren. Der Mönch sagt, dass er für den Frieden in der Ukraine trommele. Der Mahner blieb unerhört. Zumindest waren die Gespräche zwischen der Ukraine und Russland nach knapp 2 Stunden vorbei, ohne dass ein Frieden verkündet wurde. Das hatte wohl auch niemand erwartet. Hakan Fidan, der Außenminister der Türkei, hoffte aber immerhin vor den Gesprächen der Delegationen aus Kiew und Moskau auf eine Waffenruhe. Da der Krieg weiterhin Menschenleben fordert, ist es von entscheidender Bedeutung, so bald wie möglich eine Waffenruhe zu erzielen. Es besteht die Chance, mit den Verhandlungen eine Waffenruhe zu erreichen. Die Hoffnungen des türkischen Außenministers gingen auch noch in eine andere Richtung. Er wünschte sich ein baldiges Gipfeltreffen. Es ist sehr wichtig, dass diese Gespräche die Grundlage für ein Treffen der Führer bilden. Die Führer, also die Präsidenten der Ukraine und Russlands, Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin. Die ließen jetzt erst einmal ihre Delegationen miteinander sprechen. Wie das verlief, ob emotional hitzig oder sachlich kühl, ist unklar. Die Delegationen sprachen hinter verschlossenen Türen. Nach dem Treffen äußerte sich als erster der Leiter der ukrainischen Delegation, Verteidigungsminister Rustem Umerov. Wir haben unser Treffen beendet. Unsere Aufgabe war, erstens eine Waffenruhe zu diskutieren, zweitens eine humanitäre Seite, einen Gefangenenaustausch und drittens ein mögliches Treffen auf der Ebene der Staatsführer. Im Resultat haben wir vereinbart, 1000 Personen gegen 1000 Personen auszutauschen. Wir arbeiten auch noch an anderen Modalitäten und unsere Kollegen sind in Kontakt und arbeiten an den Dokumenten. Und Umerov antwortete auf die Frage, wie es denn jetzt weitergehen soll. Jetzt müssen wir die Personen austauschen und wir werden Sie bald darüber informieren, wie die nächste Ebene aussehen wird. Auch der Leiter der russischen Delegation äußerte sich. Wladimir Medinsky bestätigte den geplanten Gefangenenaustausch und die ukrainische Seite forderte direkte Verhandlungen zwischen den Staatschefs. Wir haben diese Anfrage zur Kenntnis genommen und wir haben vereinbart, dass jede Seite ihre Vision eines möglichen zukünftigen Waffenstillstandes darlegt und das detailliert aufschreibt. Sobald eine solche Vision vorliegt, halten wir es für angemessen, auch das haben wir vereinbart, unsere Verhandlungen fortzusetzen. Die Frage ist, wann das geschehen soll. Das ist noch unklar. Björn Blaschke für das ARD-Studio Moskau aus Istanbul. Aus Istanbul für das ARD-Studio Moskau, Björn Blaschke.
So, gut, dass wir das auch noch mal gehört haben. Und die Delegationen aus Russland und der Ukraine, die haben dann gerade mal knapp 2 Stunden miteinander gesprochen. Wie das zu bewerten ist, dass die Gespräche so schnell zu Ende gegangen waren, das habe ich den Politikwissenschaftler Ulrich Schlie von der Uni Bonn gefragt.
Nach dem Vorgeplänkel der letzten Tage war es zu erwarten gewesen, dass diese erste Runde von beiden Seiten auch politisch instrumentalisiert werden würde. Wir haben gerade erfahren, dass die Gespräche gescheitert sind. Ich würde ein vorerst gescheitert hinzufügen und damit die Hoffnung verbinden, dass diese erste Runde der Auftakt zu weiteren Gesprächen sein wird. Beide Seiten sind ja gewissermaßen aus sehr unterschiedlichen Gründen dazu gezwungen und auch angehalten. Und wir haben ein hohes Interesse daran, dass dieser Krieg beendet werden kann.
Glauben Sie wirklich, dass beide Seiten ein Interesse haben? Also bei der Ukraine würde ich das auch unterschreiben, aber bei Russland?
Putin spielt sehr stark mit dem Image. Er erhöht den Druck, den militärischen Druck. Das militärische Blatt hat sich zu seinen Gunsten gewendet. Aber er weiß auch, dass er diesen Krieg nicht dauerhaft in die Länge ziehen kann. Es besteht die Gefahr einer Eskalation und eine Eskalation kann auch für Russland Konsequenzen haben, die für ihn eine Frage des Überlebens sein wird. Er versucht nach außen hin den Eindruck zu erwecken, dass er sich Zeit lassen kann. Das ist auch Teil seiner Strategie. Aber wenn man sich auf die gewaltigen Probleme etwa Russlands konzentriert im Inneren, er muss auch seinem Volk irgendwann erklären, diese vielen Kriegstoten, warum er das gemacht hat, für welchen Erfolg. Ich würde sagen, dass auch Putin ein Interesse hat, diesen Krieg zu beenden, zumal Trump einen sehr hohen Druck auf ihn ausgeübt hat. Und wir haben in den letzten Tagen und Wochen hier gesehen, dass sich Trumps Laune auch von einer Stunde zur nächsten verändern kann. Und der Druck, den Amerika heute auf Russland ausübt, hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass diese Gespräche in Istanbul heute stattgefunden haben.
Sie befassen sich ja auch ausführlich mit Strategien, mit Sicherheitspolitik. Und Sie haben mal geschrieben, Frieden schließen, das sei eine vergessene Kunst. Was kann man denn da falsch machen, auch mit Blick auf historische Erfahrungen vielleicht?
Ja, zunächst ist es eine Frage, wie Politik, also Diplomatie und Militärstrategie zusammenwirken. Man darf den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen, einen Frieden zu schließen. Denn, und das haben wir auf leidvolle Weise jetzt auf der Seite der Ukraine sehen müssen, das militärische Blatt kann sich wenden. Und wenn sich das militärische Blatt wendet, dann ändern sich auch die politischen Perspektiven. Zum Kunst des Friedensschließens gehört auch die Vermittlung. Die Schweiz hat es versucht im Ukraine-Krieg mit dem Birkenstock-Treffen. Da war aber die russische Seite gar nicht dabei. Das war mehr eine Veranstaltung für die Weltöffentlichkeit. Der Papst hat es auch versucht. Er hat einen Sonderemissär, einen Bischof nach Washington geschickt und nach Kiew geschickt und nach Moskau geschickt. Der Vatikan hat eine gewisse Erfahrung mit Friedensdiplomatie, aber auch das ist in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten. Es ist wie im wirklichen Leben. Man muss einfach die realistische Situation betrachten und dann irgendwann über die Hürde springen.
Sie sagen, man darf den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen, um dann eben auch in Gespräche zu gehen. Ist das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt? Aber trotz alledem, Sie reden ja auch vielleicht von einem Auftakt, auch wenn es jetzt nur kurze Gespräche waren. Denn immerhin war es ja Präsident Putin, der diese direkten Gespräche auch vorgeschlagen hatte.
Den richtigen Zeitpunkt haben wir im Ukraine-Krieg schon verpasst. Der wäre gewesen, als das militärische Blatt für die Ukraine wesentlich besser war als heute und als sich Putin noch stärker unter Druck empfunden hat als heute. Putin ist stark und schwach zugleich. Das ist unser Problem.
Und soweit Einschätzungen vom Politikwissenschaftler Ulrich Schlie von der Uni Bonn. Und in Kiew, da ist unsere Korrespondentin Rebecca Barth. Jetzt ist sie live mit uns verbunden. Wie blicken denn die Menschen in der Ukraine auf die Gespräche, auf das schnelle Ende auch? Und hat man da überhaupt Hoffnung in diese Gespräche gesteckt?
Nein, also Hoffnung habe ich hier nicht gehört von den Menschen, mit denen wir hier vor Ort sprechen konnten. Die Skepsis ist doch sehr, sehr groß, weil man dem russischen Machthaber und auch der Delegation, die er in die Türkei geschickt hat, überhaupt nicht vertraut. Und jetzt sickern die ersten Informationen aus diesem Treffen der russischen und der ukrainischen Delegation durch. Und was hier für sehr viel Wut und gleichzeitig auch der Bestätigung bei vielen Menschen, dass man sich weiter verteidigen muss, dass man weiter standhalten muss, führt, ist, dass berichtet wird aus dem Umfeld von Präsident Zelensky, dass Russland den Abzug gefordert hat der ukrainischen Armee aus den ukrainischen Gebieten, die Russland für sich beansprucht, aber noch nicht vollkommen kontrolliert.
Den Abzug der russischen wahrscheinlich, meinen Sie, ne?
Nein, Russland habe den Abzug der ukrainischen Armee aus den ukrainischen Gebieten gefordert, die Russland für sich beansprucht, aber noch nicht kontrolliert. Also das ist etwas kompliziert. Vielleicht nochmal einfacher. Russland beansprucht 4 ukrainische Regionen für sich und hat die vor einigen Jahren in seine Verfassung geschrieben und gesagt, das sind jetzt unsere Gebiete. Und darum kämpfen die. Das sind 4 ukrainische Oblaste, aber keine von diesen Oblasten wird komplett von der russischen Armee kontrolliert. Zu großen Teilen, aber nicht komplett. Russland fordert als Voraussetzung für einen Waffenstillstand, dass sich die Ukrainer aus ihrem eigenen Land zurückziehen. Und angeblich, so heißt es aus dem Umfeld von Präsident Zelensky, habe man in diesen Gesprächen heute in der Türkei sogar gedroht, wenn die Ukraine dem nicht zustimme, dann werde man weitere Gebiete angreifen, dann werde der Krieg weitergehen.
Also keine Waffenruhe in Aussicht, aber zumindest ja der Austausch von Gefangenen. Wie froh sind die Menschen darüber?
Das ist wirklich die einzige gute Nachricht heute. Ein sehr großer Gefangenenaustausch, 1000 gegen 1000, ist bestätigt von der ukrainischen Seite und auch von der russischen. Das ist ein sehr großer Austausch und für die Menschen hier in der Ukraine sehr, sehr wichtig. Denn die Kriegsgefangenen, die in russischer Gefangenschaft waren und zurückkehren, die kommen in wirklich schlechtem körperlichem Zustand zurück. Die haben häufig Gewicht verloren, 40 bis 50 Kilo, also wirklich abgemagert. Die berichten unisono von systematischer Folter. Viele sterben auch in russischer Kriegsgefangenschaft oder nehmen sich das Leben. Also die Umstände in der Kriegsgefangenschaft sind wirklich sehr, sehr schlecht.
Sie haben gerade schon geschildert, wie sauer man jetzt auch in Kiew ist, Präsident Zelensky, zu den Forderungen Russlands. Es heißt aber auch, die Gespräche sollen weitergehen. Wie schätzen Sie das ein? Ist die Ukraine überhaupt bereit, sich da im Moment noch mal an einen Tisch zu setzen?
Also die negativen Reaktionen, die Wut, die kommen natürlich aus der Bevölkerung. Offiziell äußert sich die Ukraine zurückhaltend diplomatisch. Man möchte weiter reden. Präsident Zelensky hat heute noch einmal betont, man sei bereit, alle realistischen Schritte zur Beendigung des Krieges zu unternehmen. Also realistisch bedeutet, wir ziehen uns nicht von unserem eigenen Staatsgebiet zurück. Aber es war ja die Ukraine, die mehrfach auch schon in den vergangenen Jahren verschiedene Unternehmungen unternommen hat, um diplomatisch irgendeine Lösung zu finden. Es war der ukrainische Präsident, der sofort gesagt hat, ich reise in die Türkei und ich bin zu Verhandlungen bereit. Und so sagte Medinsky, der russische Verhandlungsführer, die Ukraine habe auch nach direkten Verhandlungen auf höchster Ebene, also Zelensky und Putin, gefragt.
Und soweit Einschätzungen live aus Kiew von unserer Korrespondentin dort, Rebecca Barth. Und nun zur FDP, die auf ihrem Parteitag in Berlin den Neustart versuchen will, nachdem sie mit rund 4% bei der Bundestagswahl aus dem Parlament geflogen ist. Schon wieder wie 2013. Bis hierhin hat man in den letzten Wochen eigentlich nichts mehr von der FDP gehört. Es scheint, die Liberalen sind abgetaucht. Wie sie wieder auftauchen wollen und wer sie aus dieser Krise herausführen soll, berichtet Jan Zimmermann.
Der Schock sitzt nach wie vor tief. Die Wahlniederlage bei der Bundestagswahl im Februar und das Aus im Bundestag sind längst nicht verarbeitet.
Das schmerzt natürlich. klar.
Also es sitzt sehr tief, sehr schade, also die FDP fehlt.
Und das muss man natürlich auch erstmal verdauen, das geht nicht von heute auf morgen.
Natürlich ist das ein schwerer Schlag, ich bin schwer konsterniert.
Verantwortlich für diesen schweren Schlag ist die Parteispitze, allen voran Christian Lindner. Gleich nach dem Wahldebakel nahm er seinen Hut. Auf dem Parteitag gibt er nach mehr als 11 Jahren an der Spitze offiziell sein Amt ab, mit zum Teil zitternder Stimme.
Mir fällt dieser Abschied nicht leicht. Mein liberales Herz will eigentlich schon wieder losstürmen, die nächsten 100 Veranstaltungen planen, Beschlüsse auf den Weg bringen, die GroKo stellen, Menschen gewinnen. Das will mein liberales Herz. Aber der Verstand sagt, dass alles seine Zeit hat.
Mit Blick auf die kommende Zeit und parteiinterne Debatten über den künftigen Kurs appelliert Lindner.
Die FDP braucht keine Glaubenskongregation. In unserer Partei ist Platz für Progressive, Ordoliberale, Libertäre, Bürgerrechtler und so weiter. Durch Vielfalt wird die FDP nicht geschwächt. Durch Vielfalt wird die FDP gestärkt. Was uns verbindet, ist die Liebe zur Freiheit. Und Freiheit ist unteilbar.
Lindner kritisiert die neue schwarz-rote Regierungskoalition scharf, vor allem für ihre Schuldenpolitik. Auf eigene Fehler geht er kaum ein, trotzdem minutenlanger stehender Applaus nach seiner Abschiedsrede. Lindners Nachfolger steht schon bereit, Christian Dürr, zuletzt Chef der FDP-Bundestagsfraktion. Er will neuer Parteivorsitzender werden. Dürr soll die Partei aus dem Stimmungs- und Umfragetief holen und 2029 wieder in den Bundestag führen. Eine Herkulesaufgabe. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagt er,
wir werden ein Grundsatzprogramm erarbeiten und zwar sehr konkret Antworten genau auf diese Fragen geben. Wie können Menschen, die hart arbeiten, noch eine Perspektive haben und sich was leisten?
Dürr muss auch dafür sorgen, dass sich die Partei bei der Neuaufstellung nicht zerlegt und in Flügelkämpfen verliert. Johannes Vogel, bislang stellvertretender Bundesvorsitzender, ruft Dürr und den Delegierten auf dem Parteitag zu.
Keine Spaltung. Die FDP wurde einst in Heppenheim gegründet als die Vereinigung aller Liberaldenkende, weil die Spaltung der Liberalen in Weimar fatal war. Wir dürfen uns selbst nicht mit Bindestrichen versehen und in Schubladen stecken und uns das auch von außen nicht einreden lassen. Und die Spaltung und Unerbittlichkeit, die durch die Gesellschaft teilweise geht, dürfen wir keinesfalls in den eigenen Laden holen.
Von Selbstkritik und Fehlern im Wahlkampf ist auf dem Parteitag kaum die Rede, zumindest nicht auf offener Bühne. Die vielfach geforderte schonungslose Analyse steht noch aus.
Und zur Erneuerung der FDP hat sich auch unsere Korrespondentin aus Berlin, Lissy Kaufmann, Gedanken gemacht.
NDR Info. Die Meinung.
Nein, ein echter Neustart in der FDP sähe wahrlich anders aus. Christian Dürr wird künftig die Freien Demokraten anführen. Ein Mann, der nicht nur aufgrund seines Vornamens und seines Alters, erst 48, an seinen Vorgänger erinnert. Christian Dürr gehörte als Fraktionschef zum Team von Christian Lindner und ist damit irgendwie auch ein Gesicht der gescheiterten Ampelpolitik, die man eigentlich hinter sich lassen will. Und doch könnte Christian Dürr der Richtige an der Spitze sein. Der Richtige, um eine gewaltige Herausforderung der Partei in den kommenden Monaten zu meistern. Denn in der FDP hat sich ein Richtungsstreit aufgetan. Es gilt, diesen zu moderieren und einen klaren, modernen, neuen Kurs einzuschlagen. Bei dem Richtungsstreit geht es um die Frage, wie progressiv-liberal man eigentlich sein will. Einige Stimmen in der FDP beklagen seit geraumer Zeit einen Linksruck der Partei. Sie fordern eine härtere Gangart in Sachen Migrationspolitik, stellen sich gegen eine Brandmauer zur AfD, lehnen Ideen wie die Selbstbestimmung des Geschlechts ab. Es sind jene Kräfte in der Partei, die ein bisschen mehr Trump wagen wollen oder einen radikalen Liberalismus fordern, wie die Ex-Bundestagsabgeordnete Katja Adler auf dem Parteitag. Sie gelten den anderen als Querulanten und drohen, die Partei zu spalten. Die FDP muss ihren Kurs neu definieren, zeigen, welche liberale Partei sie sein will, ohne sich intern zu zerfetzen. Stimmen, die eine Neugründung ins Spiel bringen, gibt es bereits. Hier kommt nun Christian Dürr ins Spiel. Er gilt als einer, der Zusammenhalt schaffen kann. Als Fraktionschef seiner Partei im Bundestag hatte er nicht nur die Aufgabe, seine eigenen Leute zusammenzuhalten. Er hat sich auch als überparteilicher Versöhner versucht. Im Januar, als es um das Migrationsgesetz der Union ging zum Beispiel. Das Ziel, eine Abstimmung mit der AfD zu verhindern. Eine Einigung bei den Parteien der demokratischen Mitte zu finden. Dürr blieb zwar erfolglos, schaffte es aber zumindest, Vertreter von Union, SPD, Grünen und FDP an einen Tisch zu bringen. Das könnte der Partei in diesen Zeiten zugutekommen. Gerade jetzt, wo es auch darum geht, den Mut zum Weitermachen aufrechtzuerhalten nach dem Rauswurf aus dem Bundestag. Problematischer dürfte es für Dürr werden, diesen progressiven Kurs nach außen zu präsentieren und künftige Wähler davon zu überzeugen. Nicht, weil er kein guter Redner wäre, doch hat er, sobald er vor Mikrofone tritt, zuweilen das Charisma einer Büroklammer. Etwas zu steif, etwas zu affektiert. Für den frischen Wind könnte da wiederum die künftige Generalsekretärin Nicole Büttner sorgen. KI-Unternehmerin, Mutter und bisher kein bekanntes Gesicht der FDP. Ihr Manko? Sie hat bisher kaum politische Erfahrung. Möglich, dass Dürr und Büttner, der Erfahrene und der Neuling, ihre Schwächen gegenseitig ausgleichen und nach innen und außen die richtigen Signale setzen. Die Partei hätte es bitter nötig.
Und das war die Meinung von Lissy Kaufmann zum Neustart der FDP. Hendrik Lünenborg wird neuer Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Der NDR-Rundfunkrat hat den 53-Jährigen heute mit der nötigen Zweidrittelmehrheit für 5 Jahre an die Spitze der Sendeanstalt gewählt. Aus Hamburg Felix Tenbaum.
Handwerklich guter Journalismus, intelligente Unterhaltung und inspirierende Kultur- und Sportberichterstattung. Das sind die drei Säulen, auf die Hendrik Lünenborg die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bei seiner Vorstellung im Rundfunkrat stellt. Unabhängiger Journalismus sei ein integraler Bestandteil der Demokratie, den er daher für schützenswert hält.
Wir müssen viel mehr noch als bislang erklären, wie unser Beruf eigentlich funktioniert. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht mehr klar. Und wir müssen handwerklich soliden Journalismus liefern, der alle Perspektiven abbildet und der einfach gut gemacht ist, wo immer die Gegenseite auch gehört wird. Also das, was wir alle mal gelernt haben, als wir diesen Beruf ergriffen haben. Und dann wächst auch wieder Vertrauen und dann wächst auch wieder Reichweite.
Hendrik Lünenborg arbeitet schon seit mehr als 30 Jahren im NDR. Seine ersten journalistischen Schritte machte er als Reporter im Studio Osnabrück. Nach Stationen in der landespolitischen Redaktion im Landesfunkhaus Niedersachsen und als Redakteur bei NDR Info wurde er Chef vom Dienst bei Enjoy. Später leitete er die NDR-Intendanz und zuletzt das Landesfunkhaus in Hamburg.
Ich habe einen multiperspektivischen Blick auf den Norddeutschen Rundfunk. Und weil ich den Norddeutschen Rundfunk so gut kenne, weiß ich auch, wo man ihn verändern kann.
Impulse von außen will Lünenborg dabei regelmäßig in seine Arbeit und seine Entscheidungen einbeziehen. Er sei offen, mit anderen öffentlich-rechtlichen wie privaten Medienhäusern und Zeitungsverlagen zu kooperieren, um Kräfte im Kampf gegen Populismus und Desinformation zu bündeln. Insgesamt eine Ausrichtung, die der NDR-Rundfunkrat mit Hendrik Lünenborg an der Spitze des Senders in den kommenden 5 Jahren gehen will. Dessen Vorsitzender Nico Fickinger betonte nach der Wahl,
dass wir ihm eben zutrauen, auch out of the box denken zu können und sozusagen auch dann Schwachpunkte zu identifizieren. Und da hat er uns aber von überzeugt, dass er da, glaube ich, nicht nur als Eigengewächs weiß, wo man drehen muss, an welchen Schrauben und Hebeln, sondern dass er auch den Willen mitbringt und die Lust, auch Dinge da zu verändern.
Außerdem sei es dem künftigen Intendanten ein Anliegen, mit dem Angebot des NDR mehr Jüngere und auch Menschen mit Migrationsgeschichte zu erreichen. Dazu will Lünenborg das Digitalangebot des NDR breiter aufstellen.
Ich habe selbst ein TikTok-Projekt gestartet, TikTok-Projekt für regionale Informationen. Wir sind ja unterwegs, uns neue YouTube-Formate auch auszudenken. Das passiert auf den Plattformen. Nur unsere eigenen Angebote, unsere eigenen Plattformen müssen wir auf jeden Fall stärken.
Damit die Unabhängigkeit der NDR-Angebote durch einzelne Betreiber von Social-Media-Plattformen nicht gefährdet werde. Dabei soll der Fokus besonders auf der regionalen Berichterstattung liegen.
Meine These ist ja, dass alle Leute, egal wie alt sie sind, ein Interesse daran haben, was in ihrer Umgebung passiert. Und dafür werden wir Angebote schaffen. Und dann werden wir auch andere Nutzer ansprechen als heute.
Die Amtsgeschäfte übernimmt Hendrik Lünenborg zum 1. September. Sein Vorgänger Joachim Knuth verkürzt seine Amtszeit um einige Monate.
Und das waren die Themen des Tages.